Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu. Mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dieses Zitat aus dem Bestseller Momo von Michael Ende steht am Anfang dieser Lebenshilfesendung. Wir beginnen heute nämlich eine dreiteilige Reihe, die uns durch den Monat Februar begleiten wird. Es geht um Konfliktlösung, den konstruktiven Umgang mit Konflikten. Durch diese Reihe begleitet uns Christian Jäger. Er ist katholischer Theologe, verheiratet, hat zwei Kinder. Er arbeitet als Ethikdozent, Rhetoriktrainer und Führungskräftecoach. Und er hat über den Führungsstil Jesu ein Buch geschrieben, Der Manager aus Nazareth. Christian Jäger ist mein Gast heute hier in meinem Homeoffice bei Bonn. Und er kann das Zitat aus dem Buch Momo, das ich eingangs zitiert habe, auswendig. Herr Jäger, willkommen erst einmal. Wie kommt es denn, dass Sie dieses ganze Zitat auswendig können?
Ja, guten Morgen allerseits und vielen Dank, Frau Fröhlich. Ich kann es auswendig, weil ich es faszinierend finde und dann fällt es mir leicht, es auch in unterschiedlichen Konstellationen den Teilnehmerinnen von Seminaren oder auch im Radio anzuwenden. Momo ist ja eine erfundene Figur. Sie ist ausgezeichnet mit einer ganz bestimmten Haltung gegenüber Menschen. Und daraus erwächst eben auch ihre unglaublich gute Fähigkeit zuzuhören. Und vor allem da, wo Menschen das gar nicht gewohnt sind, weil man ihnen üblicherweise nicht zuhört, weil sie als einfältig gelten, dümmlich. Und es gibt eine Szene mit Beppo, dem Straßenkehrer. Da macht Momo das so toll, auch so wunderbar gespielt von Rados Bokel damals, dass sich das eingeprägt hat. Mhm.
Die Kunst des Zuhörens ist der erste Teil unserer Reihe über Konflikte, konstruktiv umgehen mit Konflikten. Warum nimmt das Zuhören so eine zentrale Rolle ein?
Die meisten Menschen sind in der Lage auszudrücken, was sie meinen, was richtig ist. Das bedeutet, wir sind sehr schnell dabei, mit Worten in den Dialog zu gehen oder auch in ein Gefecht. Wenn ich allerdings nicht verstehe, was der andere sagt, dann kann ich auch selber nicht verstanden werden. Das bedeutet, die Zuhörkunst ist der größere Anteil und in unserer Gesellschaft wird es häufig dadurch verlernt, ist mein Eindruck, weil wir viele Medien gleichzeitig haben. Also Menschen glauben nach wie vor, dass sie multitaskingfähig seien. Also sie können Radio hören, dazu bügeln, Auto fahren und mit Menschen telefonieren. Eins bleibt immer auf der Strecke. Wir können konzentriert tatsächlich nur zuhören, wenn wir all unsere Sinne darauf schärfen. Und ich möchte gerne einen Wert mit reinbringen, der sicherlich auch für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, weil er ungewöhnlich erscheint. Was denken Sie, wie lange kann ein Mensch an einem Stück konzentriert zuhören?
Also ich weiß, dass Zuhören sehr anstrengend ist, denn wenn ich habe immer gesagt, für mich ist Zuhören, also wirklich konzentriert Zuhören, eine der anstrengendsten Übungen überhaupt. Denn wenn ich mal in einem Vortrag sitze, selbst wenn der sehr spannend ist, das sagt nichts über die Qualität des Vortrages aus. Wenn ich vorher müde bin, schlafe ich ein nach einer Zeit.
Ganz genau.
Daran merke ich das schon.
Stimmt. Und wir können bei der Reaktion unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehen an den Augenbewegungen zum Beispiel, wenn ein bestimmter Verarbeitungsprozess des Gehörten einsetzt. Und das ist spätestens der Fall nach 30 Sekunden. Also wir können wissenschaftlich ermittelt 30 Sekunden lang am Stück zuhören. Das bedeutet, Zuhören ist wirklich anstrengend und verlangt ganz viel Disziplin. Und ich finde, ein anderes Wort passt noch besser da rein. Es verlangt nach Lust. Lust zu haben, zuzuhören, so wie Sie das mit dem Momo-Zitat eingeleitet haben.
Aber was passiert denn nach diesen 30 Sekunden?
Dann verarbeitet mein Gegenüber, der mir zuhört, diesen Gedanken und im Verarbeitungsprozess, der manchmal auch nur eine Sekunde dauert, kann er eben nicht hören. Ich kann das nicht parallel. Wenn das Gehirn diese Dinge speichert oder wenigstens in den Registrierteil schickt, dann haben wir keine weitere Chance. Das ist relativ gut zu erklären, wenn Sie jetzt Auto fahren. Sie hören möglicherweise dazu Musik und ich sitze neben Ihnen und sage, wie viel sind 7 mal 7? Dann kommt aus der Pistole geschossen.
49.
Perfekt, 49. Und wenn wir ein Stückchen weiterfahren und ich bin immer noch derselbe und wir hören immer noch Musik und Sie fahren souverän Auto und ich frage, wie viel sind denn 24 mal 17?
Ach du gute Güte.
Dann fahren Sie entweder nicht mehr konzentriert Auto oder diese Matheaufgabe bleibt übrig, ja. Obwohl Sie sie genauso gehört haben. Der Verarbeitungsprozess beginnt. Daher haben wir, da kommen wir dann im nächsten Teil zu, wie können wir uns in Konflikten oder auch in Disputen selber gut positionieren, gelernt, wir müssen auch im Zuhörprozess dialogisch agieren. Also es geht nicht nur darum, zuzuhören, stumm zu sein, sondern das, was ich da wahrnehme, in ein Erleben und in ein Verstehen zu übersetzen.
Das heißt, ein guter Zuhörer ist nicht derjenige, der sich eine halbe Stunde lang einen Monolog anhört.
Der ist eher gefährdet einzuschlafen, wie Sie gesagt haben, oder aber er ist so vor Ehrfurcht erstarrt, dass er nichts anderes tut. Ich bin davon überzeugt, dass Zuhören, das wir brauchen, gerade in dieser Situation, die wir heute angehen, ist ein aktives Zuhören.
Nämlich, wenn ich mir vorstelle, wie das ist in Konflikten, ich kenne das durchaus, dass jemand anderes sehr das Bedürfnis haben kann, viel einem sagen zu wollen. Und dann wirklich dachte ich immer, ich höre gut zu, wenn ich eine halbe Stunde lang schön zuhöre. Aber mein Eindruck ist, dass dann irgendwann einmal, dann kommt irgendein Reizwort und dann fängt das Gehirn an, sich aufzuspalten und ein Teil hört noch zu und der andere Teil des Gehirnes fängt an, schon sich zu überlegen, was kann ich dazu sagen, wie finde ich das überhaupt? Also das geht, ein anderer Teil des Gehirns geht in die Beurteilung und schon in die Formulierung einer Antwort.
Das haben Sie perfekt beschrieben, genau so ist es. Das ist das strategische Hören. Wenn wir in dem großen Umfang reden über Kritik, dann gibt es eine goldene Regel. Wenn jemand mit dir spricht und will dich kritisieren, vielleicht auch loben, also wir nennen es mal ein Feedback geben, dann heißt es, hör zunächst einmal ruhig zu. Das Einzige, was ich tun darf, ist eine Nachfrage zu stellen, wenn ich ein Wort nicht verstehe, also akustisch nicht. Und dieses zunächst einmal ruhig zuhören, orientiert sich nicht an den 30 Sekunden, die wären eher zu knapp, aber spätestens nach 2 Minuten muss ich die Möglichkeit haben, dazu dialogisch Stellung zu nehmen. Also ich könnte sagen, pass auf, bis hierhin habe ich Folgendes verstanden, da kommen wir nachher noch zu. Ich könnte aber auch sagen, nee, damit bin ich nicht einverstanden. Aber erstmal lasse ich den Gedanken, wenn er nicht monologisiert ist, also nicht mich zuschwallt, aussprechen und dann ist ein Wechsel. Also wir machen das immer im Wechsel. Zuhören ist nicht, sich beschallen zu lassen, sondern damit aktiv umzugehen.
Da beginnt es jetzt schon gleich sehr spannend. Also wir haben schon einmal gelernt, zuhören heißt nicht den Mund halten unbedingt über 30 Minuten, sondern ich habe jetzt gehört, 30 Sekunden bis 2 Minuten, wenn es um eine Kritik geht, sind so ungefähre Orientierungspunkte. Wahrscheinlich wird man nicht auf die Uhr gucken und auf dem Sekundenzähler sagen, so ab jetzt darf ich was sagen, aber ist so ein innerer Richtwert. Also es heißt für mich, zuhören heißt den anderen einen Gedanken zu Ende formulieren lassen. Es heißt aber auch nicht eine Tirade über sich ergehen lassen.
Ganz genau. In der jetzigen Zeit mit viel Homeoffice und Home-Learning und nicht mehr live miteinander arbeiten zu können, erlebe ich als Coach auch Situationen am Telefon mit Kundinnen und Kunden. Die sind wesentlich schwieriger zu handeln für mich im Zuhörsinn als über eine zum Beispiel Zoom oder sonst wie Konferenz, wo ich sie sehe und höre. Die sind zwar auf eine weite Entfernung von mir getrennt und ich kann sie nicht riechen, ich kann sie nicht berühren, das fehlt. Aber ich kann beim Zuhören auch noch hinschauen. Denn unsere Ohren hören zwar eine Menge und können viele Untertöne wahrnehmen, aber wie emotional das gemeint ist und wie sehr die Person dahinter steht, die das gerade formuliert, das kann ich am besten visuell wahrnehmen. Insofern ist es tatsächlich die Kombination daraus, die uns hilft, beim Zuhören ganz viele weitere Aspekte in uns zu generieren. Soll heißen, das Zuhören alleine bringt ja nichts. Wir müssen es verstehen. Und erst wenn wir es verstanden haben, das, was unser Gegenüber gesagt hat, können wir entscheiden, sind wir damit einverstanden oder gibt es Widerspruch? Also das Zuhören ist sozusagen der Auftakt zum weiteren Arbeiten in Konfliktsituationen, aber auch in ganz einfachen Beziehungsfragen.
Jetzt haben wir schon 2 Punkte eben gelernt. Das eine ist eben, wie kann das Zuhören, wie sieht ein gutes Zuhören konkret aus im Dialog? Ich kann mir vorstellen, Herr Jäger, dass ein zweiter Punkt auch dazu führt, dass es besser ist, den anderen zu sehen auch, ist nämlich, dass wir ja die große Versuchung haben, wenn man nur den anderen nicht sieht, nebenher was anderes zu machen. Also ich merke, dass wenn sobald ein Bild eingeschaltet ist, fühle ich mich dazu verpflichtet, so höflich zu sein, vor diesem Bildschirm zu sitzen und eben nicht nebenher noch zu spülen und ja alles mögliche andere zu tun, weil der andere das dann ja sieht. Wenn er mich nicht sieht, denke ich immer auch, das sieht er nicht. Da kann ich ja nebenher noch dies und das erledigen, ohne dass es auffällt.
Ich bin davon überzeugt, so geht es ganz vielen Menschen, gerade jetzt in dieser heutigen Kommunikationskultur. Der erste Teil des aktiven Zuhörens, und das ist etwas, das mit dem Momo-Auftakt sehr schön vorbereitet ist. Ursprünglich entwickelt wurde das aktive Zuhören von einem Psychologen, einem Psychotherapeuten, der es verdient hat, dass man seinen Namen kennt, nämlich Carl Rogers, ein Amerikaner, der mit verschiedenen Zugängen, gerade erst bei Kindern, später auch bei Erwachsenen, festgestellt hat, wie können wir am besten verstehen, worum es geht. Und sein Auftakt zu diesem aktiven Zuhören ist eben, kein Interesse vorzugaukeln. Also ich tue mal so, als wenn ich zuhöre, dann kommt so, ja, kenne ich. Kennen Sie auch alle? Und wir merken irgendwie, so richtig bei der Sache ist er nicht. Vielleicht will er mich sogar veräppeln, verkohlen. Nein, er hat dafür plädiert, dass wir wirklich Interesse bekunden. Und das Interesse bekunden heißt, ich wende mich zu, so wie wir beide. Wir sehen uns jetzt an, wir schauen uns an, trotz der Mikrofone, und können an den Reaktionen erkennen, wie so ein Mini-Feedback durch das Nicken, durch den Augenkontakt, kommt das, was ich sage, an. Und gleichzeitig hat dieses Interesse bekunden die Zielsetzung, den anderen dazu ermutigen, weiterzuerzählen. Du kannst mit mir sprechen. Ich höre dir jetzt zu. Ich konzentriere mich auf dich.
Das heißt auch, dass man sich das, was Momo ja auch macht, zunächst vor allem erst einmal Zeit nimmt. Momo ist ja diejenige, die auch etwas hat, was alle nicht haben, nämlich Zeit. Und diese Zeit, sich zu nehmen, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so im Familienalltag steckt und Kinder rechts, Kinder links, es sind ja Dauerkonflikte. Man hat ja ununterbrochen Reibungspunkte, jetzt gerade auch, weil man sich nicht ausweichen kann. Also ich habe hier seit November noch keine ruhige Minute gehabt, sagen wir, weil immer jemand da war und immer jemand irgendetwas brauchte. Natürlich lassen sie einem auch ruhige Momente, aber es ist ja immer doch als Mutter ein Teil, beschäftigt sich ständig mit dem, was außerhalb der Tür passiert. Da ist ja die Versuchung, dass man ganz, ganz oft miteinander spricht, aber nie sich die Zeit nimmt, wirklich miteinander zu reden.
Der Papa in mir sieht das genauso. Also da sind Mütter und Väter sehr ähnlich. Unsere beiden Kinder sind auch viel zu Hause im Moment. Wir haben einen Garten, wir können raus. Im Gegensatz zu vielen anderen ist das ein Luxus. Wir machen Sport, wir machen gemeinsam Ausflüge. Und unser Sohn hat vor einiger Zeit, er ist jetzt 12, also ich würde sagen vor etwa 2 Jahren eingeführt, in besonders kritischen Situationen, wenn es einem von uns nicht gut geht oder eine Reise ansteht und viel zu planen ist, dann machen wir einen Mini-Familienrat. Das heißt, alle 4 sitzen zusammen und jeder hat die gleiche Zeit zu sprechen. Und wenn jemand spricht, hören die anderen 3 zu. Also fallen nicht ins Wort, sondern bringen dieses Interesse mit, weil wir eben nicht nur die Zeit uns dann nehmen, sondern noch einen besonderen Raum dafür schaffen. Modern ausgedrückt, wir schaffen das Setting. Wir machen das nicht zwischen Tür und Angel, sondern sitzen alle 4 auf 2 Couchen gegenüber, sehen uns an. Manche machen sogar eine Notiz, damit ich dann, wenn ich gleich dran bin, nichts vergessen habe und weiter aufmerksam zuhören kann.
Das heißt, das nicht nur für, wenn gerade ein Konflikt brennt. Manche Familien machen das auch einmal die Woche, glaube ich, dass sie am Wochenende sich hinsetzen und bewusst mal Zeit nehmen, zu reden und zuzuhören.
Das ist eine ganz probate Methode und ich finde sie auch sehr christlich. Denn Sie haben das eben angesprochen, für mich ist Jesus neben all den göttlichen Anteilen eben auch ein wunderbarer Mensch gewesen und ein Vorbild für viele, viele Tätigkeiten, die wir heute ausüben, unter anderem im Management. Und Jesus hat das regelmäßig mit seinen Jüngerinnen und Jüngern gemacht, hat sich zurückgezogen und hat gesagt, erzählt. Vor allem so nach den Delegationsreisen. Sie kennen das, die 72 wurden zu zweit ausgesandt. Jesus hat genau beschrieben, worum es ihm geht. Und dann, als sie zurückkamen, hat er gesagt, jetzt erzählt mir. Kommt, lasst uns essen, trinken, zur Ruhe kommen und reden. Um mögliche Konflikte zu erfassen, anderen vorzubeugen und jedem das Gefühl zu geben, ich meine dich, ich nehme dich ernst, denn ich höre dir wirklich aufmerksam zu.
Wir stellen fest, dass gerade jetzt in Zeiten, in denen wir wegen der Corona-Bekämpfung eben viel zu Hause sind, auch in Familie viel aufeinander sitzen. Man weiß ja, dass es schon, es gibt ja auch inzwischen Zahlen von Psychologen, die sagen, dass sie einfach sehr, sehr viel zu tun haben, auch viel mehr, dass viele Schwierigkeiten, die vorher latent da waren, sehr ja noch weiter zum Vorschein gekommen sind. Ich würde gerne mal so ein Beispiel nehmen, weil wir ja gerade in so einem Dauerkonflikt irgendwie hängen, der mit der aktuellen Zeit zu tun hat. Nämlich zuhören ist ja gerade in Konfliktsituationen besonders schwierig, also weil man einfach emotional auch so betroffen ist. Das heißt, jetzt mir fällt das gesamtgesellschaftlich zum einen in der aktuellen Corona-Debatte auf, wie gefährlich das dass es da die Grundfrage erstmal ist, wie sich der Einzelne positioniert, wie gefährlich ist dieses Virus und was ist der richtige Umgang damit. Und da stehen sich ja Fronten fast wirklich unversöhnt gegenüber. Das sind ganz, ganz gegensätzliche Positionen und Einschätzungen. Und wer von der einen Position überzeugt ist, das Virus ist gefährlich und wir müssen alles als Gesellschaft tun, um das in den Griff zu kriegen, auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite, sind irgendwelche Kräfte im Spiel, die das Virus nutzen, um uns in irgendeine Richtung zu drängen und uns die Freiheitsrechte beraubt werden, das mal so knapp zusammengefasst. Jede Position lässt kaum Raum für die andere. Also zum Beispiel, wenn es Demonstrationen gegen neue Anti-Corona-Gesetze gibt, dann werden die Demonstranten in den großen Medien allgemein als Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und so weiter abgetan. Aber was sie zu sagen haben, hört man ja eigentlich fast gar nicht. Also nur dann vielleicht das, was eher so schwierig klingt, dass man dem ja nun kaum noch folgen kann. Auch die Kameras werden entsprechend gerichtet, umgekehrt, aber genauso, wer das Ganze kritisch sieht, würde wahrscheinlich kaum auf die Idee kommen, die Ansprachen der Kanzlerin zum Thema anzuhören im Fernsehen. Da ich glaube, ich habe den Eindruck, da kann sich jeder so ein bisschen an die eigene Brust klopfen und sich fragen, wie sehr bin ich noch bereit, der anderen Partei überhaupt zuzuhören?
Das, was Sie da beschreiben, ist runterbrechbar auf jede Familiensituation. Das ist im großen politischen Kontext tatsächlich der Fall und nicht nur in der Corona-Zeit zeichnet sich ab. Wir sehen das in Amerika, auch in vielen europäischen Staaten, wie viele Menschen aufgrund ihrer extremen Situation auch extreme Mittel benutzen, um Gehör zu finden. Also wir stürmen das Kapitol, wir demonstrieren Corona feindlich und halten uns nicht an Maßnahmen, die vorgegeben sind, damit man uns hört. Und ich finde, wir haben es relativ leicht, dadurch, dass wir in der Regel, wenn wir alle gesund sind, zwei Ohren haben und mit diesen beiden Ohren erstmal in einen kleineren Dialog eintreten können. Wir müssen es gar nicht über so viele Umwege machen. Wir nutzen hier die Medien, wir gehen in die Tagesschau und so weiter. Wir können im direkten Kontakt viel mehr bewirken. Ich weiß, wir sind ja hier ganz nah an Bonn, dass viele politische Entscheidungen, das weiß ich auch von Kundinnen, die ich habe aus dem politischen Segment, nicht getroffen wurden in den Diskussionen im Parlament, sondern hinterher bei einem netten Getränk in einem vertrauten Gespräch. Also da, wo Menschen sich vorbehaltloser begegnen, wo die Fronten eben nicht da sind, da ist eine Verständigung viel einfacher. Da sind die Brücken nicht so riesig, sondern klein. Und kleine Brücken zu bauen bedeutet, beide Seiten hören zu und beide geben dem anderen auch Raum für seine Position.
Wir sprechen in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb über den konstruktiven Umgang mit Konflikten. Im ersten Teil ist das hier jetzt die Kunst des Zuhörens. Unser Gast ist Christian Jäger. Er ist Ethikdozent, Rhetoriktrainer und Führungskräfte oder überhaupt auch Coach, auch Kirchencoach und so, also Coach insgesamt. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Manager aus Nazareth, über den Führungsstil Jesu, der eben auch, wie Herr Jäger sagte, gut zuhören konnte und Situationen geschaffen hat, in denen er seinen Jüngern zum Beispiel zugehört hat einfach. Wir hören jetzt etwas Musik und wollen dann noch in die Details gehen. Wie kann denn ganz konkret in einer Konfliktsituation, wir werden einfach eine herausgreifen, dieser erste Schritt zur Konfliktlösung ganz genau aussehen?
Sehr gerne.
Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Konstruktiver Umgang mit Konflikten, darum geht es heute in einem ersten Teil über die Kunst des Zuhörens. Wir sprechen mit dem Theologen und Coach Christian Jäger. Herr Jäger, so ganz allgemein haben wir festgestellt, eben die aktuelle Krisensituation, in der alle irgendwie stecken und die wie in einem Dominospiel lauter weitere Krisen auslöst, die zeigt oft auch, wie es um unsere Kommunikation bestellt ist. Gesamtgesellschaftlich gibt es wenig Zuhören, merken wir gerade. Jetzt ist es ja so, dass gerade in einer Krise und im Konflikt das Zuhören besonders schwierig ist, weil ja das, was der andere sagt, meistens schon einen Punkt berührt, der empfindlich ist oder wo man sich wirklich schwer tut, da noch weiter zuzuhören, weil einen das einfach so aufregt.
Die Grundbedingung, um zuhören zu können, ist, sich darauf einzulassen. Und das bedeutet, so frei nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich nehme mir nicht nur die Zeit und finde den Raum, wie wir es eben angedeutet haben, sondern ich muss auch mit der entsprechenden Haltung daran gehen. Das ist eine Frage des Trainings. Also wenn ich persönlich emotional betroffen bin, weil jemand absoluten Stuss erzählt oder mir Dinge unterstellen will, die absolut nicht stimmen, dann würde ich mir ja selber schaden, wenn ich weiter zuhöre. Mhm. Dann lege ich also wirklich ein Veto ein und sage Stopp, auch mit dem Begriff Stopp, nicht weiter. Das allerdings nicht, um es eskalieren zu lassen, sondern in Form einer Deeskalation. Hier ist jemand viel zu emotional beteiligt, der Sender oder der Empfänger, ist völlig egal. Und das darf ich nicht weiter gelten lassen, denn dann können wir wieder nicht zuhören. Also dann hat unser Gehirn wiederum die Funktion übernommen, ich muss das Gehörte sofort einsortieren in Reaktionen. Und bevor ich reagiere, das ist die Grundtugend des Zuhörens, ist es erstmal, ich höre das, aber ich lasse es bei dir. Also du, der mir jetzt etwas erzählt, du hast ein Problem mit mir, du hast eine bestimmte Corona-Haltung, dann höre ich nicht unbeteiligt zu, sondern mit Interesse, weil ich verstehen will, wie du darüber denkst. Meine Meinung dazu ist in diesem Moment noch gar nicht gefordert. Also ich bin zwar angesprochen, aber ich bin nicht herausgefordert zu antworten.
Also das heißt, jetzt nehme ich mal einen Fall auch. Irgendjemand hat jetzt wegen der aktuellen Krise vielleicht seine Arbeit verloren oder das Geschäft ist seit Monaten zu, hat Riesensorgen. Und da kommt jemand, Bekannter und sagt, ja, wir müssen jetzt alle vernünftig bleiben. Wir müssen jetzt unbedingt noch das alles verlängern. Da kommen irgendwelche Mutationen auf uns zu und so. Und derjenige, dem aber gerade auf seinem hinter seiner geschlossenen Geschäftstür sitzt, dem geht der Puls hoch, weil er sich denkt, gar nicht mal über die Gefahr nachdenkt, die vielleicht kommen könnte oder nicht kommen könnte, wie auch immer die Einschätzung da sein mag, aber einfach nur darüber nachdenkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, noch zwei weitere Monate, das überlebe ich gar nicht. Da kann man ja nur noch schwer zuhören. In so einem Moment, was macht man dann? Sagt man dann, hör zu, das greift mich gerade einfach so furchtbar an, du musst mich mal ganz kurz durchatmen lassen, oder wie?
Ich glaube, dass das kurz durchatmen dann nicht reicht, sondern lange durchatmen. Ich kann und will jetzt nicht hören. Also jemand, der zuhört und zuhören kann, kann auch gleichzeitig Nein sagen. Es gibt Situationen, in denen können wir nicht aufnehmen, weil wir schon voll sind. Und der, den Sie beschreiben, mir geht's ja ähnlich. Als Freiberufler habe ich auch im Lockdown ganz starke Einbußen und auch Situationen, die an meiner Persönlichkeit nagen. So irgendwie fühlt man sich nicht mehr gebraucht, nicht richtig präsent. Der ganze Alltag wird davon durchzogen. Und wenn jetzt jemand kommt und benutzt, wie in Ihrem Beispiel, dann noch das Wort muss. Also alternativlos und so ein bisschen besserwisserisch, vielleicht sogar schlaubergerisch, dann können sich bei vielen Menschen, die darunter leiden, die Nackenhaare hochstellen. Wenn ich das aber merke, genauso wie Sie sagen, dann gehe ich nicht in diesen Dialog, dann höre ich nicht zu, sondern simpel ausgedrückt, ich vertage. Nicht durch kurzes Durchatmen, das reicht nicht. Lass uns am Wochenende drüber sprechen und mach dir mal Gedanken darüber, sowas würde ich immer mitgeben, wie du mir das erklärst, denn ich bin davon betroffen. Also du gehst jeden Tag zur Arbeit, bei dir ist keine Einschränkung, aber mein Laden ist zu. Ich kann keine Haare mehr schneiden oder was gerade so ansteht. Also das Verständnis, das sich aus dem Zuhören entwickelt, das brauche ich auch schon zu Beginn eines solchen Disputs, einer solchen schwierigen Dialogsituation, die Sie da beschreiben.
Also ein Zuhörender ist in dem Punkt, könnte man sagen, vielleicht ein guter Zuhörer ist selbstbewusst, nicht in dem Sinne von, dass er anderen Kontra geben kann und so, sondern er ist sich seiner selbst, seiner Situation bewusst und er weiß auch, was er sich zumuten kann und was in dem Moment nicht. Das heißt, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich muss jetzt zuhören und das krampfhaft probiert, obwohl man hinter einer festen Türe, die man fest zuhält, hinten einen Proteststurm tobt, das hat dann wenig Sinn.
Das wäre unnatürlich und quasi gekünstelt. Wenn ich zuhöre, brauche ich so etwas wie die richtige Stimmung in mir und das verlangt nach Selbstreflexion. Also bin ich jetzt gerade in der Lage, mich zu konzentrieren, körperlich, und will ich das? Wenn Sie ganz furchtbare Kopfschmerzen haben, nach einem schlimmen Arbeitstag oder schlechten Nachrichten, wenn die Kinder, die wir ja total lieben, trotzdem zu viel werden, dann kann ich an diesem Tag möglicherweise noch dem Fernsehprogramm lauschen. Aber ein intensives Gespräch geht nicht. Das heißt, viele Konflikte, die wir erkennen, wo eben nicht zugehört wird, wo Menschen verlernen, aufeinander zu achten, entstehen dadurch, dass gar nicht der Raum gegeben ist, um dieses, jetzt brauche ich Erholungszeit, jetzt kann ich zuhören, miteinander abzustimmen. Wir können auch nicht 10-mal am Tag miteinander frühstücken. Das wird nicht funktionieren. Also irgendwann sind wir satt oder mögen jetzt was anderes. Deshalb kann ich auch nicht rund um die Uhr zuhören. Und auch da, ich möchte gerne dieses Beispiel reinnehmen, habe ich ganz viel gelernt in meiner Recherche und natürlich in den Studien von Jesus, der ja auch in vielen Situationen gesagt hat, jetzt ist es mir zu viel. Jetzt kann ich nicht mehr. Holt mir ein Boot, es sind zu viele, wir fahren weg, ich brauche Ruhe, ich muss wieder auftanken, ich muss mich neu austarieren, um wieder lehren zu können und zuhören zu können. Übrigens, Jesus hat nach meinem Verständnis, wenn er Wunder gewirkt hat, wenn er Menschen geholfen hat, immer erst gefragt, was kann ich für dich tun? Also er hat sich die Zeit genommen zuzuhören, obwohl manchmal es offensichtlich zu sein schien. Wenn ein Blinder kommt, will er wahrscheinlich wieder sehen können. Aber Jesus hat es ihn sagen lassen, wollte seine Wirklichkeit wahrnehmen und das funktioniert gut. Also das ist dann der Moment, wo ich sagen kann, jetzt höre ich dir zu und jetzt höre ich dir auch nicht 2 Stunden zu, sondern wir haben jetzt 5 Minuten und in den 5 Minuten bist du mein Ein und Alles. Dir gehört die Aufmerksamkeit. Selbst wenn wir hinterher rausgehen und sagen, boah, wir sind nicht einer Meinung, aber wir haben uns zugehört.
Gucken wir noch einmal auf eine konkrete Konfliktsituation, wo sie in Familien auftauchen kann. Im Moment in meinem Bekanntenkreis eine junge Frau, die kurz vor Weihnachten ihre Mutter besucht und ihr ganz glücklich sagt, Mama, jetzt gibt's ja doch eine Impfung, endlich, jetzt können wir uns doch bald alle entspannen, wenn du dann geimpft bist, dann können wir wieder normal miteinander umgehen, ist das nicht wunderschön? Und die Mutter, die antwortet, ihr sagt, um Gottes Willen, ich werde mich auf gar keinen Fall impfen lassen. Ich bin doch kein Versuchskaninchen für die Gesellschaft in meinem Alter. Ausgerechnet wir Alte sollen das über uns ergehen lassen. So, das waren die 2 Positionen. Wie gesagt, hier keinerlei Urteil über den Inhalt. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Thema. Es geht jetzt wirklich nur um diese, wie gehen wir mit diesem Konflikt um? Die junge Frau war hinterher den Tränen nahe und sagte dann ihrer Mutter, jetzt machen wir das alles für euch und du stellst dich jetzt quer. Also von wegen, da kam dann noch die Schuldzuweisung, wenn wir jetzt ihr alle im Lockdown sind, ist das, weil ihr einfach nicht mitspielt. Und die Mutter fühlte sich von der Tochter völlig überrollt und überhaupt kein Verständnis dafür, dass sie doch eigentlich so mit ihrer Lebensweise, die sowieso schon immer so ein bisschen, sagen wir, medizinfeindlich ist, sich am besten zu schützen fühlte. Mhm. Was erkennen Sie da an klassischen Konflikten wieder und wie kann da der erste Schritt des Zuhörens aussehen?
Als die beiden Damen ihre Position geschildert hatten, war es noch kein Konflikt, sondern eben simpel 2 unterschiedliche Positionen. Die Reaktion, die sich daraus ergeben hat, Enttäuschung, Vorwurf, Druck, und zwar beidseitig, das ist dann schon eine Eskalation. Wir wissen aus der professionellen Forschung, dass es 9 Eskalationsstufen bei Konflikten gibt. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, dafür wird später, wir machen es ja dreiteilig, noch Zeit sein. Wichtig ist, nur in den ersten 3 Stufen lässt es sich noch alleine durch Miteinander reden lösen. Ab der Eskalationsstufe 4, 5, 6 brauchen wir externe Hilfe und bei 7, 8 ist so gut wie keine friedliche Lösung mehr möglich und bei 9, das ist der nach der Skala von Herrn Glasel der totale Krieg. Da gibt es gar kein Rezept mehr, um einen ganz harmlosen Anfangskonflikt jetzt zu lösen. In diesem Fallbeispiel also sind die, nach meinem Verständnis, die beiden Damen in der Eskalationsstufe 3 gewesen, wo es jetzt kein weiter so, wir ignorieren, wir lassen mal 2 Tage ins Land ziehen und kommen wieder klar gab, sondern da hat sich jetzt was verändert. Ich habe jetzt eine andere Haltung dir gegenüber. Meine Enttäuschung ist größer, deshalb werde ich lauter oder fange vor Traurigkeit, vor Wut an zu weinen. Wie können die sich zuhören? Indem sie das erstmal schnallen. Also sie müssen das wirklich verstehen. Welche Position habe ich gerade vertreten und aus welchem Grund? Also bin ich davon überzeugt oder war das eine Schnellreaktion? So wie Sie es beschrieben haben, haben beide nicht lange reflektiert, nicht auf sich selber geachtet, sondern, wie man das bei uns im Ruhrgebiet so sagt, einen rausgehauen. Ich sage jetzt mal, so geht das nicht. Logischerweise, weil die beiden, Mutter, Tochter, ja auch eine ganz lange Beziehung miteinander haben. Sich kennen, Stärken und Schwächen. Und gerade wenn eine Schwäche aufleuchtet im Rahmen eines Konfliktes, wird die überhöht und der Konflikt wirkt wie unüberwindbar. Deshalb wäre meine konkrete Antwort auf dieses Thema: Meine Damen, kommen Sie bitte an einen neutralen Ort. Wir setzen uns zu dritt zusammen und ich frage Sie nacheinander, wie kommen Sie zu dieser Position, die Sie da vertreten? Also die Mutter würde anfangen und sagen, ich bin kein Versuchskaninchen und so weiter. Und meine Fragen gingen nur in die Richtung, sie soll das nicht rechtfertigen, sie soll das bitte weiter erläutern. Mit der Zielsetzung, dass die Tochter diese Position verstehen kann. Und auch da bin ich wieder bei Carl Rogers, bei dem aktiven Zuhören. Wenn wir es schaffen, das Interesse zu bekunden, also bereit zu sein, ohne in die Rechtfertigung zu gehen, zu lauschen, dann heißt der zweite Schritt, das ist ein Fachbegriff, paraphrasieren. Das bedeutet, der Hörer fasst mit den eigenen Worten zusammen, was er gerade verstanden hat. Zusammenfassen im Sinne von Gliedern, aber niemals im Sinne von Nachäffen oder Papageien. Also wenn jetzt jemand sagt, Schatz, deine Bratkartoffeln haben mir heute ausgezeichnet geschmeckt. Und die Zubereiterin der Bratkartoffeln dann sagt, also wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du mir gerade ausdrücken, dass die Bratkartoffeln richtig gut geschmeckt haben. Dann fühle ich mich veräppelt und nicht ernst genommen. Also paraphrasieren wäre, die Mutter äußert ihre Position, warum sie nicht geimpft werden will. Und bevor die Tochter jetzt dazu Stellung nimmt, bitte ich Sie, fassen Sie das zusammen, was bei Ihnen angekommen ist. Geben Sie wieder, wie Sie diese Botschaft, diese Motive wahrgenommen haben. Und wenn dann beide sagen, also die Mutter sagt, ja, du hast mich richtig verstanden, so habe ich es gemeint. Erst dann wechsle ich. Erst dann sage ich, und jetzt, Tochter, beschreiben Sie bitte Ihre Position. So anschaulich, so nachvollziehbar wie möglich. Und Sie als Mama, Sie waren gerade dran, spitzen bitte die Ohren, denn auch Sie werden gleich paraphrasieren. Das ist relativ schnell erlernbar, weil wir es gerade im Umgang mit Kindern oder mit bedürftigen Personen sowieso können. Also wir versuchen, zwischen den Zeilen zu verstehen, was ist da los, und bringen es in Worte. Diese große Kunst zeigt, warum Zuhören, auch wie Momo es gemacht hat, dann aktiv ist. Sie saß zwar nur da, aber auch sie hat durch Körpersprache, durch ganz viel Anteilnahme Aktivität gezeigt. Und die brauchen wir, damit das Gegenüber sagt, ja, jetzt fühle ich mich gehört.
Das Hören, das reine Hören, ist bei Momo ja so, dass es auch in demjenigen, der redet, etwas bewirkt und etwas verändert. Das heißt, manchmal ist es ja so, dass wir dem anderen so furchtbar gerne sagen möchten, wie wir das sehen und was unsere Meinung dazu ist. Aber ist es so, dass ein aktives Zuhören manchmal schon auch dem Redner selber nochmal neue Horizonte eröffnet?
Ein wunderschöner Gedanke von Ihnen. Deshalb, weil wir, wenn ich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen könnte, würde ich eine heben Sie bitte die Handabfrage machen. In der Regel gar nicht so viele Menschen haben, die uns zuhören können. Also überlegen Sie bitte selbst, wie viele Menschen fallen Ihnen jetzt spontan ein, die richtig gut zuhören können, mit aller Anteilnahme und aller Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr als 3 haben, gehören Sie zur Elite in Deutschland, denn in der Regel haben wir 1 bis 2 Personen. Und wenn wir jemanden haben, dem wir unser Herz ausschütten können, der uns wirklich ernst nimmt und zuhört, ja natürlich, dann ist dieses Reden alleine schon eine Art Therapie, weil ich während des Formulierens erkenne, eigentlich spreche ich gar nicht so, ich fühle mich gar nicht als Versuchskaninchen, ich habe das mal so als Begriff rausgehauen, aber das bin ich gar nicht. Also eine Selbstreflexion gekoppelt mit dem Reflektierten, was kommt beim anderen an, ist das größte Korrektiv, das wir haben können. Insofern ist es wunderbar, wenn man einen Menschen hat, bei dem man sagt, ja, der kann richtig zuhören, der entwickelt mich dadurch weiter.
Die Kunst des Zuhörens, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung, wenn wir sprechen über konstruktive Wege, auch der Konfliktlösung. Mit ganz aktuellen Bezügen haben wir gehört hier mit dem Coach und Buchautor Christian Jäger. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, sich mit einzuschalten in diese Sendung. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung. Es geht um Konfliktlösung. Unser Gast ist der Konfliktcoach Christian Jäger. Und wir haben heute uns ganz besonders gewidmet einem ersten Schritt in der Konfliktlösung, nämlich den Zuhören. Etwas, was kaum jemand kann, richtig zuhören. Aber es gibt Strategien, die haben wir heute etwas gehört von Herrn Jäger. Wir hören eine erste Hörerin, die sich anonym meldet aus Heiligenbronn im Schwarzwald. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Es ist sehr schwer, wenn man Hörgeräte hat, den anderen richtig zuzuhören. Und es ist auch schlimm, wenn ich irgendwo bin, wenn andere dazwischen reden. Ich lasse die anderen ja auch sprechen. Aber es ist einfach für mich so schlimm, dass ich nicht weiß, wann ist das Richtige, wann kann ich reden und so weiter. Und da tue ich mich so schwer. Aber sonst, wenn ich jemand, früher, wo ich noch meine Hörgeräte hatte, konnte ich dem anderen besser zuhören. Und wenn er mich versteht, freue ich mich. Und ich kann ihm dann auch zuhören, wenn er erzählt, was in seinem Leben passiert ist. Das wollte ich sagen.
Ja, genau der Zustand ist ja dann auch der schönste. Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten bei Hörgeräten. Ich kenne das von meinen Großeltern von früher oder auch von vielen älteren Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich arbeite viel mit Pflegekräften und dann ist das ein Thema. Einerseits gibt es natürlich immer wieder technische Neuerungen. Möglicherweise kann man dadurch etwas tun. Und das andere, was ich Ihnen sehr empfehle, ist, sagen Sie das Ihren Gesprächspartnern. Weisen Sie darauf hin. Ich kann Sie schlecht verstehen wegen meiner eingeschränkten Hörfähigkeit. Und geben Sie mir bitte ein optisches Zeichen, wenn ich dran bin. Also nicken Sie mir zu, fragen Sie nach, ob ich es verstanden habe. Denn das ist ja kein Makel, sondern eher eine wirklich gute Möglichkeit, dann ganz sympathisch miteinander zu hören und zu sprechen.
Wenn man nichts sieht, gar nichts sieht, dann kann ich das ja auch nicht sehen.
Nee, das ist klar. Das ist dann doppelt schwierig.
Aber ich danke Ihnen trotzdem sehr herzlich und versuche es einfach, die anderen auch zu verstehen.
Das wäre klasse und wunderschöne Grüße an den Schwarzwald.
Ja, auf Wiederhören Ihnen. Alles Gute. Ja, dass man merkt, das Zuhören, wir nehmen das so selbstverständlich, dass wir einfach hören können und dass wir einander sehen können. Und wenn uns das genommen ist, dann wissen wir, was uns auch an Möglichkeiten oft genommen ist, die wir gar nicht mehr wirklich wertschätzen. Das können uns so Menschen wie unsere Hörerin eben sagen. Erst einmal die Wertschätzung, dass wir überhaupt hören können.
Absolut.
Danke für Ihren Anruf. Frau Klier ruft uns an aus der Nähe von München. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott. Ja, es ist ein wunderbares Thema, Zuhören. Ich bin zwar jetzt erst 43 geworden, meine Tochter ist 16 Monate alt. Ich hoffe, sie wird es auch eines Tages wunderbar erlernen, das ja, hervorragende und wichtige Zuhören. Ich kann es nur selber bezeugen, dass ich eine liebe Mutter hatte, eine wunderbare Mutter, die leider schon 21 Jahre tot ist. Das war die beste Zuhörerin für mich. Sie war zwar Jahrgang 42, ich bin Jahrgang 78, also schon ein großer Unterschied und wir sind Kroaten. Meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet und hat trotzdem immer ein Ohr für mich gehabt. Wir haben über alles reden können. Sie hat immer ein offenes Ohr gehabt, hat mich nie verurteilt und hat, wie gesagt, war total fix und fertig nach der Arbeit am Abend. Dennoch hat sie uns am Abend Gute-Nacht-Geschichten, die sie aus ihrer Kindheit von ihrer Mutter vorgetragen bekommen hat, mündlich überliefert, hat sie uns auch erzählt. Also ich hatte so das Gefühl, die beste Mama der Welt zu haben und den besten Papa. Leider natürlich, wo sie gestorben ist, war es natürlich für mich sehr, sehr schlimm. Meine Schwester kann auch, wenn sie einen guten Tag hat, wunderbar zuhören, wenn sie nicht gerade irgendwie mit den Sorgen der Welt wie Wellen davongetragen wird. Aber ich denke einfach mal, man muss auch als Eltern ein Vorbild für die Kinder sein. Woher sollen es denn die nächste Generation lernen, wenn es Eltern nicht können? Ich meine, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel meine Mutter war nicht in dieser Generation, die sich jetzt den Wellnessurlaub gönnt, die sich selbst verwirklicht, Achtsamkeit, die Yoga macht, die ins Kino ständig rennt, die sich ein Aperol jedes Mal gönnt, ein Cappuccino. Das hat meine Mutter überhaupt nicht gemacht. Für sie war einfach das Glück der Erde, dass sie gesund ist und ihre Kinder und ihre Ehe stabil ist und dass wir glücklich sind, dass wir nicht hungern müssen, dass wir nicht dursten müssen, so wie es teilweise sie in der Kriegsgeneration auch mitbekommen hat. Und das ist die Sache auch, finde ich, der heutigen Generation, dass einfach die Eltern zwar immer sagen, sie haben keine Zeit, aber wenn ich jetzt als Mutter und auch davor, ich habe schon seit über 8 Jahren kein Handy, wenn ich Eltern sehe, die unterwegs sind mit ihren Kindern und nicht eine Sekunde von ihrem Handy ablassen können, die Strahlen auf die Kinder übertragen und immer sagen, sie sind gehetzt, weil sie halt nichts verpassen wollen. Und wenn man bedenkt, was das Internet einen an Zeit frisst, auf Deutsch gesagt, es gibt ja auch gute Sachen durchs Internet, aber auch ein wahnsinniger grauer Herr aus der Momo-Geschichte ist für mich das Internet. Die rauben uns so die Zeit, dass sie uns dann für die wichtigen Sachen fehlen, zu Hektik führt, zu Überanstrengung führt, natürlich auch, kommt auch den Beruf drauf an. Ein Lehrer zum Beispiel, der den ganzen Tag reden muss, ist vielleicht am Abend nicht so oder am Nachmittag begeistert, große Diskussionen mit seiner Frau zu führen oder mit den Kindern. Jemand, der den ganzen Tag schweigen muss und vor seinem Computer her draufblickt den ganzen Tag, ist vielleicht froh um die Kommunikation, die er zu Hause erwartet, wenn nicht gerade der Kopf platzt vor lauter Bildschirmarbeit. Aber ich würde schon sagen, dass das Internet, ich sehe es ja bei mir durch den Corona-Wahnsinn, ich hasse im Internet irgendwas einkaufen zu müssen. Ich verliere Stunden im Schnitt, mindestens 4-5 Stunden, bis ich irgendwas wirklich gefunden habe, was ich wirklich genau brauche. Und diese Zeit, wenn ich bedenke, die hat meine Mutter vielleicht einmal in der Woche, nicht manchmal hier zum Einkaufen. Also das heißt, wir lassen uns viel zu sehr von den grauen Herren, finde ich, im Internet ablenken, wichtig zeigen und vergleichen mit der Figur, mit dem Aussehen anderer Leute, wo doch sowieso alles nur gefaked ist. Der beste Spruch von Barbara Schöneberger, ich mag sie sonst nicht so sehr, weil sie so eine wirklich große Klappe hat. Sie meinte, wenn sie mich sowieso danach nur sozusagen retuschieren, dann können sie es gleich sein lassen. Dann machen sie gleich das Bild, wie sie haben wollen von mir. So auf die Art.
Also ich will damit sagen, das ist also, Frau Klier, Sie sagen, es ist eine gesamte Kultur auch, die sich so entwickelt hat, die dazu führt, dass wir nicht mehr so richtig gut einander zuhören können. Ich würde gerne ganz kurz Herrn Jäger noch dazu hören, wenn es recht ist.
Ja, das, was Sie beschreiben, Frau Klier, ist absolut richtig und die meisten Menschen bemerken es nicht. Also wir haben eine Reizüberflutung, die dazu führt, bei den allermeisten, dass sie die 24 Stunden, die am Tag zur Verfügung stehen, als schon aufgebraucht wahrnehmen. Insofern passt das Bild zu den grauen Herren. Das, was Sie mit Ihrer Tochter, wir haben sie im Hintergrund gehört gerade, erleben und in nächster Zeit erleben werden, ist garantiert aufgebaut auf diesen Werten, die Ihre Mutter Ihnen vermittelt hat. Und wenn ein Wert ist, ich möchte mir Zeit nehmen für den anderen, dann ist das Hören, manchmal auch das Hören nicht mit den Ohren, sondern nur mit dem Herzen, also sich darauf einstellen, den Gleichklang hinzukriegen, schon vorgeebnet. Also dann funktioniert das garantiert. Und dafür wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Fröhlichkeit, die Flexibilität, die Sie jetzt ausgestrahlt haben, weitergeben. Und eben, wenn es klappt, nicht nur im familiären Bereich, sondern auch darüber hinaus. Denn Menschen, die gelernt haben, so wie Ihre Schwester und Sie offenbar auch zuzuhören, die sind so rar, die müssen auf sich aufmerksam machen. Bringen Sie das in die Welt.
Ja, manchmal hilft es ja auch schon, Frau Klier, hilft es ja vielleicht auch manchmal schon. Ich höre das immer wieder von anderen, die dann andere Kinder, dann Nachbarskinder plötzlich ganz viele bei sich sitzen haben und die das eben zu Hause nicht mehr haben, aber das dann beim Freund zu Hause in der Familie dann noch erleben dürfen und vielleicht das als positives Bild mitnehmen. Also auch eine Möglichkeit, das rauszutragen als Mutter, ganz konkret. Dankeschön für Ihren Anruf.
Gerne. Einen wunderbaren gesegneten Tag Ihnen allen.
Danke, Wiederhören. Tito.
Weiter geht's nun mit Frau Rosi, die uns vom Bodensee aus anruft. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Jäger. Ich bin fast 70 und bin 3 bis 4 Mal die Woche tätig in einem Seniorenheim in Radolfzell. Und da mache ich Aktivitäten, Gedächtnistraining und Frage-Antwort-Rätsel oder Vorlesen. Da kann ich auch ganz toll zuhören, den älteren Menschen. Und ich komme da auch gut an. Aber ich bin auch aktiv in einer Wohngruppe, die ich gegründet habe, eine Mehrgenerationen-Wohngruppe, was jetzt ein Areal gebaut wird in Radolfzell. Und wenn ich da in der Sitzung bin, kann ich eine Stunde lang zuhören, alles über mich ergehen lassen und auf einmal kommt ein Punkt, wo für mich irgendwie nicht so akzeptabel ist und dann platze ich raus. Und weil ich auch mit meinen Senioren laut reden muss und jetzt mit Maske doppelt so laut, aufgrund dessen kommt es dann auch laut bei der Gruppe an, obwohl die ja nicht Senioren in dem Sinn sind, aber dann fühlen die sich angegriffen. Wie kann ich da, ich arbeite an mir, aber immer wieder passiert mir das. Wie kann ich an mir arbeiten, dass ich da mich besser in den Griff kriege?
Ja, Frau Rosi, Sie haben das so plastisch geschildert, so anschaulich, dass es heute jeder verstanden hat, glaube ich. Das ist schon mal sehr gut. Und Sie zeigen dadurch, wie selbstreflektiert Sie sind, wegen der Reaktion der anderen. Zu laut zu sprechen mit Maske ist kein Problem. In der Regel ist es die Wortwahl. Und ein Wort hat mich sofort durch das Zuhören dazu gebracht, es jetzt anzusprechen. Sie sprachen nämlich von Sitzung. Wenn Sie im Seniorenheim sind, da ist das für Sie eine Tätigkeit, die sinnvoll ist, die Ihnen Freude macht. Sie machen das gerne, das strahlen Sie hier am Telefon aus.
Ja.
Das in der Sitzung, das ist eher anstrengend. Und wenn Sie dann eine Stunde lang zuhören und sich jedes Stückchen immer weiter, wir sprachen eben von Eskalation, aufbaut, dann platzt irgendwann der Kragen. Dann kommt alles zur Sprache. Sie haben nur eine Möglichkeit, das nicht zu tun, indem Sie es vorher ansprechen. Also sich wirklich den Raum nehmen und sagen, stopp oder einen Moment bitte, ich möchte dazu jetzt etwas sagen.
Ja.
Dann haben Sie die Aufmerksamkeit von allen in der Regel, weil Sie sich gezeigt haben, so wie früher in der Schule aufzeigen, ich bin jetzt dran. Und dann brauchen Sie auch nicht so laut zu sprechen, weil Sie dann emotional nicht so beteiligt sind.
Ja.
Das funktioniert und Sie werden staunen, welche Rückmeldungen Sie dann bekommen von den Sitzungsteilnehmern, die dann sagen, boah, die ist ja jetzt noch viel netter als vorher.
Ja, vor allem ist das ja auch so, wenn andere ununterbrochen reden, lange reden auch und alle haben zwar das Gefühl, sich den Raum dann genommen zu haben, jetzt möchte ich auch mal, aber am Ende geht keiner mit einem befriedigten Gefühl daraus.
Ja, okay, vielen Dank. Ich werde mir das merken.
Und viel Erfolg.
Ja, danke gleichfalls.
Ihnen.
Toll, ich bin ein regelmäßiger Radio Horeb Hörer jeden Tag. Super, die Sendungen.
Schön. Dankeschön, Frau Rosi. Alles Gute Ihnen. Dann hören wir jetzt, kommen wir in den hohen Norden vom Bodensee, ganz nach oben in den hohen Norden zu Herrn Feier nach Hannover. Herr Feier, guten Morgen. Grüße Sie.
Ja, einen schönen guten Morgen auch Herrn Jäger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe mit großer Freude Ihre Sendung gehört. Solche Sendungen hört man eigentlich sehr selten. Eigentlich mal über das Reden und über das gute Zuhören. Und da gibt es ja auch drei Beispiele, eins, wo es eigentlich sehr gut klappt, das kennen die meisten so, wenn man zum Beispiel in einer Runde ist und hat so ein gleiches Thema, wo alle gleichgesinnt, zum Beispiel in der Bibelarbeit, das ist eigentlich einfach, den anderen zuzuhören. Da kann man auch den anderen aussprechen lassen, da hat man irgendwie auch die Geduld. Aber wie eben auch die Themen, die wir gerade angesprochen haben, dass Corona ist oder das andere Thema, kaum hat einer eine andere Meinung oder wirklich eine andere Darstellung, dann fällt es einem schon schwerer zuzuhören und dann hat man wirklich, da merkt man, da kommt das schnell, man weiß es schon besser und da fällt man den anderen schon in das Wort, ohne den anderen aussprechen zu lassen und in die Gefahr komme ich natürlich auch, wie eigentlich auch viele, aber ich habe einen sehr guten Glaubensbruder, der macht eins, wenn er merkt, oh, jetzt kommt doch eine andere Meinung, er ist einfach still. Er ist wirklich die ganze Zeit still und da merkt man, der andere reagiert sich dann irgendwie ab. Und die ganze Situation entspannt sich mit der Zeit. Und er sagt, ja, jetzt einfach mal Stille sein. Einfach mal Stille sein. Und gar nicht auf den anderen eingehen, gar nicht auf das Streitgespräch eingehen. Und das haben wir schon so oft wirklich immer wieder erlebt. Das ist wirklich auch eine sehr gute Maßnahme, wie man eine Spannung von oben nach unten herholen kann. Wenn der andere, auch wenn der andere jetzt wirklich Unrecht hat, wenn man den jetzt aber auch nicht unbedingt stoppen möchte, so wie Sie es auch gesagt haben, manchmal ist es auch gut, den anderen zu stoppen, wenn man sagt, jetzt halt, jetzt ist genug, ich möchte es nicht hören, aber auch die andere Seite mal, einfach, dass man stille ist, gar nicht drauf antwortet, vielleicht auch mal den Kopf nach unten so ein bisschen neigt, dann merkt der andere, oh, jetzt habe ich doch was Verkehrtes gemacht oder jetzt liege ich doch nicht so richtig und man merkt, wie man dann wieder herunterkommt, wie sich dann die Situation auch entspannt.
In der Tat ist das eine gute Methode, die gleichzeitig eine Gefahr birgt, und zwar die Gefahr, dass der andere sich dann nicht ernst genommen fühlt. Es kann ein bisschen provokativ sein. Wenn Sie es so beschreiben wie bei dem Glaubensbruder, ist das wunderbar, und er hat ein tolles Beispiel. Er hat sozusagen das größte Vorbild, das mir bekannt ist, dann für sich. Und zwar denken Sie an die Szene, als eine Ehebrecherin gesteinigt werden soll. Jesus und seine Jünger stehen dort und der aufgewühlte Mob kommt zu Jesus und sie stellt ihm ganz krasse Fragen. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Er hat entweder die Möglichkeit zu sagen, steinigt sie nicht, dann verstößt er gegen das mosaische Gesetz. Oder er sagt, ja, steinigt sie, dann folgt er dem Gesetz, aber alles, was er an Barmherzigkeit gepredigt hat, wäre dann nur noch heiße Luft. Und in dieser Szene, Sie können das nachlesen im Johannesevangelium.
Genau, ich weiß, kniet, er hat in seinem...
Genau, also nicht nur Sie, sondern alle. Dann kniet Jesus sich auf die Erde und malt mit dem Finger in dem Sand. Genau. Und diese Art von Deeskalation durch Ruhe, durch Gelassenheit, durch auch eine Form von achtsamer Selbstreflexion, die ist das, was Sie ansprechen. Und deshalb bin ich auch ein Freund davon. Ich gebe zu, ich kann es noch nicht so richtig gut. Manchmal gehen mit mir die Pferde auch durch und dann bremse ich mich und erlebe auch, dass ich dann meine Körperhaltung ändere. Also ich gehe jetzt nicht in einem Seminar auf die Knie und mal dann auf dem Fußboden. Dann würden die Teilnehmenden eher sagen, der hat nicht alle in der richtigen Reihenfolge. Aber innerlich tue ich das tatsächlich. Also ich nehme mich innerlich raus. Und wenn Sie das auch können, so wie Ihr Bibelteil Glaubensbruder, wunderbar.
Mhm. Danke, Herr Feier, für Ihren Einwurf.
Man hat gesehen, die Masse, die sind ja dann weggegangen, ja. Und dann konnte Herr Jesus fragen, haben Sie dich nicht verurteilt? Und da war keiner mehr. Und so verurteile ich dich auch nicht. Und so kam das wirklich aus der Gelassenheit, aus der Ruhe, die Herr Jesus hat. So kann man das auch da sehen in dieser Situation mit der Zeit. Genau. Erledigt sich manchmal auch oft schon die Frage dann, ja. Wenn das eine provokatorische Frage ist, nach einer gewissen Zeit, ist dann auch die provokatorische Frage nicht mehr da.
Ja. Ja. Dankeschön, Herr Feier, dass Sie das noch mit uns geteilt haben, diesen zusätzlichen Gedanken. Ich kann beides gut nachvollziehen, Herr Jäger, eben das eine, dass man manchmal gut ist, einfach nur still zu sein und manchmal aber, dass auch genau das dann wirkt, wie sich nicht ganz ernst genommen fühlen. Ich kenne das aus einer persönlichen, aus meinem Freundeskreis, da gibt es einen, der dann in einer sehr therapeutischen Art immer ganz geduldig zuhört und ich immer das Gefühl habe, dass, obwohl wir ja eigentlich gar nicht in einem Therapieverhältnis sind, sondern ich das Gefühl habe, ununterbrochen therapiert zu werden, weil er mir dermaßen geduldig zuhört und ich genau weiß, dass er einer ganz, ganz anderen Meinung ist, sodass man das Gefühl hat, fast es mit so einem Gummi zu tun zu haben, der gar nicht richtig reagiert. Das kann ja, also man muss wahrscheinlich ein gutes Gespür haben dafür, was an welcher Stelle dann angebracht ist.
Insbesondere bei unserem Großthema Konflikte, denn wir wissen heute, dass die Mehrheit aller Konflikte, wir sprechen von über 90%, auf der Beziehungsebene stattfinden. Dass man sich faktisch unterschiedliche Punkte vorwirft, das ist relativ klar. Die sind aber dann auch durch Fakten lösbar. Also ist das Glas halb voll oder halb leer, können wir ja messen. Da müssen wir nicht spekulieren. Manchmal geht es auch um die Interessenlage, um die Motive, aber fast immer, wieso macht er das jetzt therapeutisch mit mir? Ich bin doch gar keine Klientin. Mhm. Und der ist ja auch nicht über mir. Mhm. Was erlaubt er sich eigentlich? Das höre ich dann quasi mit. Mhm. Und dadurch wird das gesprochene Wort oder dieses gezeigte, ich schweige und ich bin da ein bisschen erhaben, von mir in eine bestimmte Richtung gedeutet. Und diese Deutung geht dann eher in einen Beziehungskonflikt als in das Gegenteil. Wenn Sie dann auch noch gelassen sind und denken, ach, hat er jetzt wieder seine therapeutische Zeit, ich lasse ihm mal das Vergnügen, ich brauche keinen, aber er wahrscheinlich, dann sind Sie ganz kommod.
Ja, danke Herrn Feier nochmal für seinen Anruf. Wir hören Frau Krück aus Braunschweig, wenn ich es richtig sehe. Ja, grüße Sie, Frau Krück.
Aus Braunschweig. Guten Morgen. Zunächst möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen. Endlich dieses Thema, endlich. Es ist mir ein solches Bedürfnis. Dann möchte ich sagen, ich bin 63. Ich habe in den 70er Jahren, also vor 45 oder 46 Jahren, kennengelernt, dieses Zuhören in einem gruppendynamischen Kurs mit Psychodrama-Elementen, Bibliodrama-Elementen und so weiter. Und bin dann im Schuldienst irgendwann vor, was war, 97 oder 99 in Ruhestand gefallen sozusagen durch Burnout und Schwierigkeiten. Ich fühle mich im Grunde wie persönlich gefesselt, auf allen Ebenen gefesselt und habe das Gefühl und das Bedürfnis, diese Art von Kommunikation, die ist so notwendig, so flächendeckend in ganz Europa, lernen im Grunde Perspektivenwechsel, zum anderen hingucken, bei mir sein und gleichzeitig beim anderen versuchen. Nicht gleichzeitig, ich glaube, das geht nicht ganz, aber es geht immer weiter, wenn man bewusstseinsmäßig da dran ist. Bei mir sein und beim anderen. Und zwar versuchen, verstehen vom anderen her. Nicht das, was ich hören will und was ich nicht hören will. Also dieses Sieb oder dieser Filter, der in den meisten Menschen ist, dass sie nur das hören, was bei ihnen gerade irgendwie auf besondere Ohren trifft oder auf eine besondere Befindlichkeitslage. Natürlich kann man das nicht ausschalten. Es ist ja auch sinnvoll, dass es diesen Filter gibt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, auch hingucken zur anderen Person. Was kann die meinen, auch wenn sie vielleicht Worte benutzt, die ich nie benutzen würde? Was ist die Motivation der anderen Person? Dann kann Kommunikation gelingen, wenn dieses Interesse da ist. Ne? Aber ich will jetzt nicht irgendwie eine Rede halten, sondern erstens interessiert mich, gibt es das auf CD, diese drei Sendungen, die jetzt kommen, also mit der heutigen zusammen, dann wäre ich ziemlich happy. Zweitens, wie bringe ich meine eigenen Kompetenzen, die ich erworben habe im Laufe der letzten Jahrzehnte ohne offizielle Kurse. Es gab auch offizielle Kurse, aber die reichen nicht, um irgendwie eine Ausbildung in der Hinsicht zu bescheinigen. Ich bin Lehrerin, Grund- und Hauptschullehrerin mit im Frühruhestand. Ich habe also ganz, ganz viel Makel irgendwo in der Hinsicht, auch aus gesellschaftlicher Sicht, auf meiner Karte mit Scheitern und diesen Dingen. Obwohl man das fast ja auch schon wieder als einen Pluspunkt betrachten könnte. Dieses Lernen, Scheitern und dann weitergehen. Aber der zweite, also dieses, wie bringe ich meine Kompetenzen sinnvoll ein? Und drittens, das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte, wie komme ich aus der persönlichen, sozialen und emotionalen Verhungersituation heraus, auch körperlich? Es ist, Corona macht die Sache ganz, ganz schlimm. Wer von Kindesbeinen an diese Isolation und das Verlassensein durchlebt, durchleidet, durch was weiß ich, durchlitten hat, für den ist Corona irgendwo der Tropfen, der dann zum Exitus ausreicht. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation.
Frau Krück, wir müssten Ihre Fragen jetzt beantworten, sonst passen sie leider nicht mehr gar nicht in die Sendung hinein. Ich fühle mich für Frage 1 zuständig. Also die Sendungen wird es im Anschluss an die Serie auch natürlich auf CD geben, so wie jede unserer Sendungen als CD, jede Lebenshilfesendung kann als CD nachbestellt werden. Ich sage hier schon mal die Nummer des CD-Dienstes, ist die 08328 921 120 08328 921 120, oder Sie gucken im Internet nach unter CD-Dienst. Es gibt auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, cd-dienst@radiohorep.de, aber alles auch im Internet zu finden. Frage 2 und 3 werfe ich jetzt zu Herrn Jäger rüber.
Und da fasse ich die Antwort gerne auf beide Fragen zusammen, weil sie für mich miteinander zu tun haben. Sie haben durch das, was Sie gerade ausgeführt haben, ganz viel Kompetenz bewiesen, und diese Kompetenz wird überall benötigt. Jetzt gerade in der Corona-Zeit sind alle Hotlines der Telefonseelsorgen und seelsorglicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Kirchengemeinden überlastet. Wir haben Menschen mit unglaublichem Redebedarf. Sie bräuchten jetzt aber niemanden, mit dem Sie telefonieren können, im Sinne von, hör du mir zu, sag mir, wie es geht. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben so viel gelernt, Sie haben das beschrieben mit den Filtern, mit dem Wechsel von Perspektiven, dass Sie aus meiner Sicht, mein jetziger Eindruck, wunderbar geeignet wären, um das professionell anzubieten. Wenden Sie sich an die nächsten Gemeinden und telefonseelsorglichen Einheiten. Sie kriegen dort Zertifikate, Sie werden weitergeschult, das läuft alles kostenfrei und Sie sind dann ehrenamtlich vollkommen engagiert. Und noch ein persönlicher Tipp als Coach, das Wort Makel, weil Sie wegen Burnout und anderer Situationen Ihren Schuldienst nicht weiterführen konnten, ist Blödsinn. Sie haben keinen Makel, sondern Sie sind ein guter und geliebter Mensch und nur das zählt.
Frau Krück, ich würde an der Stelle auch gerne werben für die ehrenamtliche Tätigkeit bei Radio Horeb. Da können wir auch immer Menschen gebrauchen, die genau diese Kunst haben, auf Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören und so weiter, falls sie noch nicht auf den Gedanken gekommen sind. Das wäre dann aber ehrenamtlich. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles, alles Gute Ihnen nach Braunschweig. Und dann hören wir zum Schluss noch leider ganz kurz Frau Smietal aus München. Frau Smietal, wir hören Ihnen zu.
Ja, grüß Sie.
Grüß Gott.
Ja, wenn er was gesagt hat, dann wurde auch so schwerhörig. Und das eine schwerte mich.
Ja, Sie, wir führen Sie haben auch gesagt, ich habe verstanden, Frau Smietal, können Sie nicht sehr gut verstehen, leider. Aber wir haben, glaube ich, verstanden, dass Sie nochmal auf die erste Hörerin angesprochen haben, dass das schwer ist, wenn jemand schwerhörig ist, sich zu artikulieren. Leider ist die Sendezeit gleich um, aber wenn Sie da noch den Bedarf haben, können Sie sicher auch mit einem der Seelsorger noch sprechen, die in unserer Seelsorge-Hotline dann auch mit viel Zeit für Sie da sind. Das tut mir jetzt furchtbar leid, Frau Smietal, weil die Sendezeit eigentlich schon um ist. Aber vielleicht lassen wir Herrn Jäger noch kurz zum Schluss etwas sagen zu dem Thema eben wie ist es, wenn die Sprache wirklich schon von den Möglichkeiten her gehemmt ist?
Wenn das Zuhören und die Sprache gehemmt sind, dann wird uns ein großer Teil unserer Menschlichkeit genommen, denn wir sind kommunikative Wesen, davon leben wir. Das macht den Menschen auch aus, also so wie alle Lebewesen eigentlich, wir brauchen diese Nähe. Was ich gelernt habe, ist aber, dass es manchmal auch wirklich ohne Worte geht und nicht nur als Reaktion zu schweigen, sondern durch körperliche Nähe. Mhm. Wenn Menschen im Sterbeprozess sind, auf Palliativstationen oder onkologischen Einrichtungen, dann ist das Letzte, was sie brauchen, Berührung und vielleicht noch etwas zu hören. Eins von beiden geht immer, um zu merken, da ist jemand, der sich für mich interessiert. Und das ist dieses Interesse, dieses dann Paraphrasieren, Zusammenfassen, das so wichtig ist. Einen Teil haben wir noch nicht angesprochen, den ganz kurz. Es gibt noch einen dritten Schritt. Und das ist das Verbalisieren. Also das Verwörtlichen der Gefühle, die bei mir angekommen sind, die der andere nicht geäußert hat. Mhm. Also jemand sagt nicht, dass er traurig ist, aber er wirkt so. Und auch das spreche ich an. Und wenn ich das durch körperliche Berührung ausdrücken kann, du kannst dich geborgen fühlen, ich nehme dich ernst, du bist hier, dann können wir möglicherweise da etwas kompensieren. Mhm. Frau Smietal hat, wie alle anderen, die Chance, auch bei den beiden folgenden Sendung zu diesem Aspekt dann noch sich zu beteiligen und vielleicht auch noch Impulse wahrzunehmen. Ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ja, am kommenden Montag dann, 8. Februar, dann werden wir wieder mit Herrn Jäger zusammen sein für die Sendung Kommunikation, konstruktiver Umgang mit Konflikten. Und da geht es dann ganz besonders darum, die eigene Position zu vertreten. Also wie kann ich meine eigene Position im Konflikt konstruktiv vertreten? Wir freuen uns, wenn Sie auch wieder am kommenden Montag um 10 Uhr mit dabei sind oder aber jetzt an den kommenden Tagen natürlich immer wieder um 10 Uhr in der Lebenshilfe. Und bleiben Sie auch gerne jetzt dran im weiteren Programm von Radio Horeb. Dankeschön, Herr Jäger. Bis dann. Und Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.
Alles Gute.